Seelenfutter Folge 157 von Gucklöchern und den Himmelsaugen. Gedichte von Kobayashi Issa und Heinrich Heine.
Aus den Himmelsaugen droben fallen zitternd goldene Funken durch die Nacht.
Hallo und herzlich willkommen zur, ja, ich hau's direkt raus, zur Jubiläumsfolge 157.
Yes!
Seelenfutter, yes! Die goldenen Funken sprühen zurecht in dieser Sendung. Wir machen seit 3 Jahren unermüdlich jede Woche weiter, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Ich bin sehr froh.
Unermüdlich, ja? Unerträglich, es geht immer weiter.
Genau.
Zack.
Genau, und wer uns wieder erwarten noch nicht kennt oder das erste Mal einschaltet, wir, die jetzt Jubiläum feiern, verraten wir auch gleich welches. Wir, das sind Friedemann Magor, Pastor in Husum, und das bin ich, Susanne Gasowski, Autorin aus Hamburg, und seit 3 Jahren stellen wir Gedichte und Bibelverse zusammen und schauen, wie sie miteinander klingen, und sind selber überrascht jedes Mal wieder, dass es funktioniert, oder?
Viel Glück und viel Segen. Viel also Glück. 3 Jahre sind wir gehen jetzt ins 4. Jahr, Susanne. Ich bin sehr glücklich.
Ich auch.
Vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Hui, das ist nicht schlecht.
Ja, ich danke dir. Überhaupt nicht. Und um es vielleicht auch gleich mal zu verraten, wir haben beide, weiß ich, hast du schon oder willst du erst hinterher?
Nee, jetzt.
Jetzt, ne?
Also,
genau, wir
ja.
haben beide ein kleines Getränk vor der Nase, oder?
Also ich mache jetzt auf.
Du machst jetzt auf, Moment.
Ah ja, also, kleinen Moment, vielleicht kann man es, kannst du es hören? Ah, ich glaube, man hört das, oh, das
ja,
ist
ja. das.
Ja. So,
so, genau.
Susanne,
etwas Prickelndes. Ja, kling, kling, schin, schin.
Hoch die Tassen.
Hoch die Tassen und zum Wohl, ihr Lieben, wo immer ihr und wann immer ihr uns auch hört.
Ah.
Stoßt mit uns an. Wir freuen uns.
Wunderbar. Ja, wenn wir eine Folge mal in einem Zimmer aufgenommen hätten, Susanne, das wäre auch was. Ne?
Allerdings.
Aber seit 3 Jahren und einer Woche, also immer an irgendwo in der Welt, du und ich in der anderen Ecke der Welt. Darauf stoßen wir jetzt an. Ich weiß nicht, was hast du denn in deinem Glas drin?
Ich habe ein Cremant. Ich trinke gerade Cremant.
Oh,
ja,
Wahnsinn.
Ich finde das auch, die goldenen Funken perlen auch in den Glas.
Ja. Du bist ja auch, deswegen bist du auch so gut drauf.
Ja, also ich habe erst einen kleinen Schluck getrunken, möchte ich bitte.
Nein, du bist immer gut drauf, das ist ja gar keine Frage. Also Quatsch, also das liegt jetzt nicht am Alkohol. Susanne, ich trinke hier der Passionszeit angemessen. Fritz Limo Zitrone.
Zum Wohl, gemeine.
Aber zischt doch auch
ja,
schön, zischt oder?
Ja, du hast natürlich
hast es gehört?
Ich habe es gehört und es schmeckt mit Sicherheit auch wunderbar. Aber
aber aus so einem langstieligen Sektglas trinke ich das auch.
So, genau. Und ich
und fühle mich richtig gut, weil irgendwie werden wir überhaupt nicht müde dran, und ihr schreibt uns so oft so bezaubernde Rückmeldungen. Das macht ja auch nochmal Rückenwind, aber tja, auf die nächsten 3, oder?
Würde ich mal so sagen, genau. Damit mit Cremant und Fritz Limo Zitrone zum Wohl.
Ah.
Ja, und hoffentlich hört uns Fritz Limo, dann werden wir auch noch gesponsert. So ein wenig Schleichwerbung darf man ja auch
ist
noch.
Ist jetzt hier so passiert, aber habe ich selbst bezahlt. Ist also hier nicht Produktplacement, dass sie uns das einfach unterjubeln. Ist ja auch ein gutes Zeug. Aber ich würde gerne mit dir tauschen und Cremant trinken. Das holen wir nach Ostern, falls wir uns mal treffen.
Falls wir uns jemals wiedersehen, genau. Aber jetzt bin ich sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast, nachdem wir uns hier über fast 5 Minuten gefeiert haben.
Verflixt,
steigen wir mal ein, oder?
Also, Folge 157. Du hast es ja angelesen von Gucklöchern und den Himmelsaugen, erzählen wir. Und ich habe mitgebracht ein Gedicht des japanischen Lyrikers Kobayashi Issa. Und als du das gelesen hast, dachte ich, ach, schon wieder ein Haiku. Ich habe ja so eine ganz stille, große Liebe für die japanischen Haiku-Dichter und Dichterinnen, von denen es auch einige gibt. Aber hier ist der Isa schon einmal erklungen. Ich habe nochmal nachgeschlagen, Folge 82, Oktober 2021. Da hast du Nietzsche-Text daneben gestellt. Ja. Auch das war auch eine ganz aufregend feine Folge. Ja. Und auch von Schicki hatten wir schon mal einen Text. Also das passiert mir hier schon ab und an. Und ich habe gedacht, jetzt zum Geburtstagsfest, zum Geburtstagsjubiläum dieser Text, ich glaube, der hat was.
Fall. Also du glaubst es nicht, ich weiß es schon, ich kenne ihn ja.
Du weißt es schon. Ja gut, aber mal sehen, was die anderen Leute sagen. Übrigens, solche Bubble-Getränke, da muss man echt aufpassen am Mikro.
Ich trinke auch jetzt wieder mein stilles Wasser.
Ich mache sonst, wenn ich im Studio mal bin, heißt es immer stilles Wasser. So ist aber eben ist mir das nochmal richtig klar geworden. 1763 ist Kobayashi Isa geboren in Kashiwabara. Das ist heute ein Stadtteil der Stadt Shinano in der Präfektur Nagano. Relativ zentral in Japan gelegen. 1763 geboren, in demselben Ort 1827 gestorben. Also ein bisschen vor Heine, aber die hätten sich zuwinken können, wenn sie nicht auf der anderen Seite der Halbkugel, des Globuses zugebracht hätten. Und also Kobayashi Isa, du erinnerst dich, der gehört zu den vier großen Haiku-Dichtern der japanischen Kultur. Big Four nenne ich das mal. Basho Buzon, Shiki und Isa. Und dieser Name Isa ist ein Künstlername und hat eine schöne Bedeutung. Es ist nämlich entweder Tee oder man könnte auch sagen, ein Schluck Tee.
Daran erinnere ich mich, ja.
Und er ist eben, steht so für seine Bescheidenheit und Einfachheit. Und die Einfachheit ist ja ein Merkmal der Haiku-Dichtung. Ja. Du erinnerst dich, also in der klassischen Form, wie sie Buzon, aber auch Basho entwickelt haben, ein 17-silbiges Gedicht in drei Zeilen, 5-7-5. Davon weicht Isa schon ein bisschen ab und Shiki später dann noch mehr. So ein bisschen zu seinem Leben, er ist arm groß geworden und eigentlich hat ihn die Armut nie so richtig verlassen, sein ganzes Leben. Die Mutter starb, da war drei, der Vater hat neu geheiratet und zu der neuen Mama, wir sagen ja Stiefmutter und da klingt immer sowas mit, aber das trifft es da einfach. Also zu der Stiefmutter hat er überhaupt keine Beziehung, ist mit 15 von zu Hause verstoßen worden, in die Fremde gegangen. Mit 25 hat er dann die Haiku-Kunst erlernt, einen wichtigen Lehrer und Dichtervater gehabt und sich entschieden, daraus seinen Broterwerb zu machen. Und ich glaube, in der Regel heißt es, dass du dann die Armut auch nicht verlässt. 6 Jahre Wanderschaft hat er dann auf sich genommen, viele Haiku-Dichter im Land kennengelernt und sich weiterentwickelt. Und dann kehrt er zurück, 1813. Und in dem Jahr stirbt sein Vater und er muss 12 Jahre kämpfen um das Erbe mit seiner Stiefmutter. 12 Jahre. Wahnsinn. Und da war nicht viel zu erben, aber es hat ihn dann so ein bisschen abgesichert. Mit 52 heiratet er das erstmal seine Frau Kiku. Sie war 28. Sie haben 4 Kinder gehabt, sind alle früh gestorben und seine Frau auch. Mit 62 heiratet er das zweite Mal. Die Ehe geht schnell auseinander. Mit 64 in der dritten Ehe bekommen sie eine Tochter, die dann auch die Kindheit überlebt. Es ist schon echt eine entbehrungsreiche und abschiedsreiche und traurige Lebensgeschichte von Kobayashi Isa. Kurz bevor er stirbt, brennt sein Haus ab und ein halbes Jahr später verstirbt er in der Scheune, die neben dem Haus stand und übrig geblieben ist. Aber das ist eben auch sein Todeshaus. Seine Haikus sind posthum veröffentlicht von seinen Schülern am dritten Todestag. Im Gedenken an den großen Meister. 1813 entsteht also das Gedicht, das ich mitgebracht habe. Und das ist relativ gut einzuordnen. Am siebten Tag des siebten Monats des japanischen Kalenderjahres. Das ist der Tag des japanischen Sternenfestes, Tanabata. Und das ist, das muss ich dir jetzt einfach noch erzählen, weil ich das so erstens so interessant finde und es ja in den Text auch reinwirkt. Dieses Sternenfest hat das mythologische Bild des zwei Sterne, nämlich die Vega und der Altair, sich nicht treffen können, weil immer die Milchstraße dazwischen ist. Und an diesem Tag, ein Liebespaar sind die eigentlich, diese beiden Sterne. Und an diesem Tag vereinen sie sich und überwinden die Trennung. Ja, das ist doch schön.
Ja, wunderschön.
Und an diesem in diesem Jahr kommt Isa in seine Heimatstadt Kashiwabara zurück, logiert bei Freunden, wird sehr krank, hat unheimlich schmerzhafte Geschwüre. Und an diesem Tag, also das Gedicht ist überschrieben während einer Krankheit zur Zeit des Sternenfestes. Und an diesem Tag hat er geschrieben, geht es ihm ein bisschen besser. Und das merkt man diesem Gedicht an. Ich lese es uns vor.
Bitte.
Und es ist immer schnell vorbei. Ihr müsst euch echt konzentrieren, weil da gibt es nicht so eine Anlaufphase.
Lies es doch gleich zweimal, dann können alle, dann sind alle nochmal wach.
Diese Pracht durch ein Loch im Papier der Schiebetür, die Milchstraße. Ich mach das so.
Ja.
Diese Pracht durch ein Loch im Papier der Schiebetür, die Milchstraße.
Tja.
So, jetzt kommst du.
Die Haikus, die haben es dir wirklich angetan. Ich sitze da immer und denke, wow, das sind eigentlich Aphorismen. Es ist so auf den Punkt gebracht. Und jetzt mit deiner Hinleitung natürlich und diesem wunderbaren Tag und seiner Bedeutung bekommt es natürlich nochmal eine etwas andere Tiefe. Aber auch so ist es schon, ja, es fängt so wunderbar an und es fängt findet die Einleitung in dieses Haiku, das ja aus so wenigen Worten besteht eigentlich, gleich mit diesem Ausruf zu beginnen, diese Pracht, und es steht auch ein Ausrufezeichen da, das setzt direkt den Ton und die Stimmung und man ist sofort hellwach und denkt, diese Pracht, was mag jetzt kommen? Und es ist so schön, wie er das dann beschreibt, was ihn so fasziniert und wie er das wahrnimmt oder sieht, was ihn fasziniert. Bezaubernd. Bezaubernd.
Stimmt, der Einstieg hat was, also setzt sofort so einen hymnischen Grundton. Ne? Es ist ein großer Seufzer, eine tiefe Freude, ein Lob oder ein großer Dank, mit dem das aufschlägt. Und dann haben wir dieses Motiv vom Loch in der Schiebetür, das in dem anderen Gedicht im Oktober 21 übrigens auch vorkam.
Ja, ich weiß.
Du erinnerst dich, Herbstnacht, genau. Das Loch in der Tür spielt Flöte.
Ja.
War der Haiku, den lassen wir hier ein bisschen zur Seite, aber das ist also ein Motiv, das ihm offenbar richtig wichtig gewesen ist. Und hier das Loch, also die Tür ist mit Papier abgedichtet und da ist ein Loch drin und dieses Loch ist das Tor zum Universum. Das ist doch wahnsinnig. Also ich finde, darin sehen wir eigentlich die ganze Figur der Haiku-Kunst in diesen drei Zeilen drin. Nämlich, dass du aus dem Kleinen, aus dem Defekten, aus dem Unzugänglichen den Bogen schlägst zum Allumfassenden, zum Universalen, zum ganz Großen.
Genau.
Und das ist hier so, so unglaublich schön gelungen in diesen Teilen. Und dieses Universale hat ja verschiedene Aspekte, also das Allumfassende, aber auch vielleicht den großen Sinn, der sich in diesem Sternbild zeigt, oder eben durch die Geschichte des Sternfestes, ist es auch ein Einblick in die Tiefe der Liebe.
Ja, durch die Geschichte, die ich kannte, selbstverständlich, diese Überwindung von Raum und großer Weite. Das finden wir Nähe.
Und das Feld, also dieses große Bild und die große Deutung und der große Zusammenhang fällt durch so einen Riss in der Tür in sein Krankenbett. Und alles ist da.
Und alles ist da. Und alles ist da. Und er durch diese Hymnen, diese beiden Worte zu Beginn, diesen hymnischen Aufschlag, so wie du ihn nennst, setzt er diesen Ton und zeigt ganz klein, ganz groß aus der Zurückgezogenheit in die Unendlichkeit, aus dem Schmerz oder aus dieser Einsamkeit hinter der Schiebetür gleich hinein in die Weite und dorthin, wo möglicherweise alles beginnt oder auch alles endet. Also wunderschön. Also sehr, sehr schön, sehr kunstvoll. Ich bewundere das sehr. Ich habe unumwunden kann ich das ja zugeben, am Anfang immer ein bisschen gehadert mit diesen dürren Worten. Diesmal habe ich mich da sofort wohl gefühlt in diesen drei Versen. Mit der Milchstraße zum Schluss, diesem Blick nach oben. Also man kann diesem Blick folgen, und ich, wir in Nordfriesland, ich habe ja lange in Nordfriesland gelebt, kennen ja die Milchstraße auch gut. Die sieht man ja in Städten eher selten. Und sofort erkennt man diese, oder meinen zumindest zu ahnen, was für ein Raum das ist, welche Weite, was für eine Unendlichkeit oder was für eine Möglichkeit sich dahinter auftut. Und
das ist doch,
und deswegen ist es was anderes als wenn man sagt, ich gucke in die Sterne oder in den Himmel oder ich sehe die Milchstraße. Die Milchstraße ist sozusagen nochmal die Stufe darüber hinaus.
Und das wird dir auch so gehen, ich finde, in so eine sternklare Nacht zu gucken, macht mich sehr demütig, macht mich, rührt mich auch irgendwie in so, auch so eine fromme Seite in mir. Wow, was für ein gigantische Schöpfung. Ja. Und obwohl ich da ziemlich klein rauskomme aus so einer Betrachtung, doch glücklich, sehr glücklich.
Diese Pracht, Ausrufezeichen, das ist genau der Ton, den er setzt. Ja. Man steht da staunend, es ist ja unbegreiflich in seiner Dichte, in der Größe, in der Tiefe, was mag dahinter sein. Also es verspricht, es verheißt, es ist so verheißungsvoll auch der Blick in diese Milchstraße. Mhm. Mhm. Und das setzt er wunderschön.
Du hast ein Bibelwort dazu gefunden, das mir richtig Freude macht. Erzähl mal.
Ach, das freut mich. Ja, ich bin bei Propheten Jeremia fündig geworden im Kapitel 32, Vers 17. Und was er ausdrücken will, vielleicht ist er mit diese Pracht, diese Freude daran, das, was du sagst, die gleichzeitig demütig und glücklich zu sein über das, was sich da offenbart, das finde ich auch in diesem Wort. Und das lautet: Ach Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm, und es ist kein Ding vor dir unmöglich. Es passt ein bisschen in Worte, was für mich der Blick in die Milchstraße bedeutet. Nichts scheint unmöglich, wenn man da hinaufschaut.
Und was für eine unglaubliche Energie schafft sowas. Es scheint alles so geordnet und perfekt zu sein. Toll, danke.
Ja, gerne. Dann lies uns doch Issa noch einmal. Vielleicht zweimal nochmal. Die beiden, es geht so schnell vorbei, diese drei.
ich glaube, jetzt lese ich es
vielleicht
einmal,
auch nur einmal.
Weil ihr seid gut drin jetzt. Ihr habt es gehört und wir haben es miteinander ein bisschen abgetastet. Und jetzt steht es hier noch einmal. Diese Pracht durch ein Loch im Papier der Schiebetür. Die Milchstraße. Kobayashi Issa.
Ja. Sehr, sehr schön.
Ja. Ich freue mich, dass du mit dem Gedicht so schnell dich angefreundet hast. Also ich finde, das geht, das habe ich sehr gehofft. Also das geht auch gut, aber ist ja auch schön, wenn es dann funktioniert. Und dann hast du dazu einen Text gelegt, da sag ich, boah.
ja. Wirklich. Ich bin ja auch, bin auch fündig geworden bei einem Mann, das wissen wir, also die aufmerksamen Seelenfutter-Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das, den du ja auch sehr magst, das weiß ich, bist ja auch ein großer Verehrer Heinrich Heines. Und wie ich jetzt gehört habe, auch noch ein Zeitgenosse Issas, beeindruckend. Vielleicht ganz kurz, 1797, wir haben ihn ja schon ein paar Mal gehabt bei uns, gar nicht so oft. Ich habe auch ein bisschen nachgeblättert, wie man ihn eigentlich nehmen könnte. Also ich meine, Heinrich Heine ist einer der großen deutschen Lyriker ohne Frage. 1797 in Düsseldorf geboren. Also knapp 200 Jahre vor mir. Ich bin ja auch Düsseldorferin, gestorben 1856 in Paris, beigesetzt in Montmartre. Soweit wissen wir das schon. Es gilt einer der letzten großen Vertreter der Romantik, der zugleich aber auch darüber hinausreicht, hat die Alltagssprache, so habe ich gelesen, lyrikfähig gemacht. Er hat einfach verständlich, aber wunderschön geschrieben und kaum ein Werk, das habe ich auch jetzt nochmal gelesen, kaum ein anderer Dichter ist so häufig übersetzt und vertont worden wie Heinrich Heine. Ältestes von vier Kindern eines jüdischen Kaufmanns, hat eine sehr glückliche Kindheit am Rhein verlebt. Das ist nicht unwichtig, weil Düsseldorf damals oder unter französischem Einfluss stand. Das heißt, es war so ein bisschen savoir-vivre an den Rhein gekommen. Heine, auch die Familie Heine konnte eine relativ unbeschwerte Zeit genießen. Der Antisemitismus hielt sich fern noch aus den französisch besetzten Gebieten und Heine hat die Liebe zu seiner Heimatstadt eigentlich nie verloren, hat die Stadt nie verspottet, sich immer wohlgefühlt und gerne an seine Kindheit zurückgedacht. Die Eltern wollten eigentlich, dass er Kaufmann wird. Das hat nicht funktioniert, weil er völlig unbegabt war in Gelddingen. Das fand ich auch nochmal ganz lustig. Hat dann angefangen, Jura zu studieren. Aber seine Leidenschaft hat immer der Literatur gehört. Hat dann auch nebenbei Vorlesungen in Literatur und Philosophie gehört und zu schreiben begonnen und auch zu reisen begonnen. Ist dann quer durch Europa gereist. 1830 sind seine Reisebilder erschienen. Er hat auch, ist auch journalistisch tätig gewesen, die ihn sehr bekannt gemacht haben. 1831 ist er dann nach Paris gegangen. Darüber hatten wir auch schon mal kurz gesprochen. Ist da in der Szene gelandet und hat dort Größen wie Chopin, Franz Liszt, Alexandre Dumas, Victor Hugo getroffen und sich wirklich wohl gefühlt, ist ja dann letztendlich auch dort geblieben. Mhm. Ist ja so ein bisschen die Vormärzzeit, also es wurde schon ein bisschen ungemütlicher in Deutschland gerade für Freigeister kein gutes Land oder kein guter Ort, hat sich dann auch ab und an mal in die ein oder andere politische Debatte eingemischt, was ihm natürlich nicht gut bekommen ist, ist dann zensiert worden, auch hat dann Berufsverbot bekommen. Unglaublich, muss man sich einfach vorstellen, auch damals schon. Und sein Hamburger Verlag Hoffmann und Campe zum Beispiel, dem ist verboten worden, ihn zu verlegen. Mit 35 dann, auch noch mal kurz zu erwähnen, ist er an Rückenmarkstuberkulose erkrankt. Nach und nach wurde er gelähmt. Und die letzten Lebensjahre hat er dann in Paris gelebt, bewegungsunfähig im Bett, in seiner Matratzengruft, wie er sie genannt hat, fast blind, unter großen Schmerzen, aber bis zum Tod, also bis 1856, geistig ganz, ganz wach, hat auch lange noch geschrieben, muss ja gar nicht alles aufzählen, aber Deutschland ein Wintermärchen zum Beispiel 1844, das sind natürlich die ganz, ganz großen deutschen, gehört einfach zum Kanon wichtiger deutscher Literatur. Und ich habe mitgebracht ein Gedicht aus seinem ersten Lyrikband, nämlich dem Buch der Lieder, das zum ersten Mal 1827 bei Hoffmann und Campe verlegt worden ist und auch seine frühen Gedichte umfasst. Ich habe gut zugehört. Ich glaube, dass der Haiku ist erschienen 1813. Ist das richtig?
Mhm,
ja, also 14 Jahre später dann. Das Gedicht, das ich uns mitgebracht habe, aus dem aus dem Kapitel Die Nordsee, erster Zyklus, fand ich auch ganz interessant. Siebtens, Nachts in der Kajüte. Aus diesem Teil der Buch der Lieder stammt es. Und es geht so. Aus den Himmelsaugen droben fallen zitternd goldene Funken durch die Nacht. Und meine Seele dehnt sich Liebe weit und weiter. O ihr Himmelsaugen droben, weint euch aus in meine Seele. Das von lichten Sternentränen überfließet meine Seele. Heinrich Heine.
Wie schön, nachts in der Kajüte.
Nachts in der Kajüte, genau, aus dem, fand ich auch sehr schön, aus dem Kapitel Die Nordsee, aus dem Buch der Lieder. Nachts in der Kajüte.
Ja, ja. Und das ist so anders und ist irgendwie auch so nah da dran. Wie siehst du die Brücke zu dem Issa-Text?
Es ist für mich auch ein Blick nach oben, also ein Blick in den Himmel, ähnlich wie bei Issa. Und es nimmt die Stimmung auf, diese Freude und die Dankbarkeit für das, was man dort sieht. Heine lässt uns noch ein wenig mehr in seine Seele blicken, in das blicken, was das Ganze bei ihm auslöst. Der Haiku deutet es an, finde ich, mit dieser Pracht, aber bei Heine ist es etwas elaborierter, etwas ausformulierter. Wie froh und wie viel ihm das gibt, was er dort zu sehen bekommt und wie sehr er sich wünscht, davon inspiriert und berührt zu werden.
Mir fällt auf bei diesem Gedicht, es hat ja zwei Strophen, und ich finde, so nah sie sich sprachlich sind, sie haben eine komplett andere Farbgebung. Also während die erste Strophe tatsächlich ein tiefes Glück atmet, die Seele, also die Nachtaugen, die Sterne fallen, da fallen zitternd goldene Funken durch die Nacht, ist eine magische Schönheit und die Seele dehnt sich Liebe weit und weiter. Also wunderschön. Ich habe ein ganz starkes Gefühl dazu, wie sich die Seele aufspannt und groß und kraftvoll wird, um dieses Bild in sich aufzunehmen. Und in der zweiten Strophe geht es um Tränen.
Es geht um diese goldenen Funken. Ja, ja, die sind aus seiner, ja, also er bezeichnet sie als Tränen. Aber es wird nicht um etwas geweint, sondern sondern es ist sozusagen die Möglichkeit, die Verbindung zu schaffen. So habe ich das empfunden. Es ist die Möglichkeit, die Verbindung zu schaffen aus diesen Himmelsaugen in ihn hinein, in seine genau. Seele hinein.
Er wird zum Gefäß.
Er wird zum Gefäß, genau. Er wird zum Gefäß für diese Tränen. Und er ist dankbar dafür und er ist ist auch völlig bereit, das Ganze, sie aufzunehmen in sich. Und er weiß, wie gut sie ihm tun. Und genau. Das mag ich auch sehr, dass er dieses Tränenbild so umdeutet. Er möchte gar nicht, es geht nicht um Trost oder sondern es geht wirklich um Verbindung und um die Möglichkeit, das, was er dort oben sieht und bewundert und was ihm so gut tut, dem noch näher zu kommen und noch mehr Raum in sich zu geben.
Und vielleicht ist es, also da bin ich ganz bei dir, also es geht hier nicht um Schmerz und Leid. Und vielleicht ist es tatsächlich so eine romantische Wendung der Empfindsamkeit, dass, wie sich die Seele so weitet, auch eine tiefe Rührung im Spiel ist. Also in ihm, dass ihm dieses Tränenbild kommt. Die Sterne könnten Himmelsfunken oder eben Himmelsaugentränen sein.
Genau, es können, ja.
Aber es im Sinne von tiefer Rührung, Erschütterung,
oder eben auch Freude. Also es können ja auch
oder Freudentränen.
Es können ja auch Freudentränen. Also es sind auf jeden Fall Tränen großen Gefühls, für die er offen ist und die ihn rühren und die er auch gerne haben möchte. Und sie beginnen genau. Ja oben schon, fallen zitternd goldene Funken. Das ist auch so schön. Also es fallen nicht nur goldene Funken, sondern es fallen zitternd goldene Funken. Nun kennen alle auch Sternschnuppen, wie sie auf die Erde fallen. Das ist ja meistens sehr schnell und da zittert wenig, finde ich. Aber dieses zitternde Bild zeigt, es dauert eine Weile. Ich kann dem folgen. Es ist vielleicht auch ein bisschen zögerlich am Anfang. Und in der zweiten Strophe bittet er sogar noch um mehr, ja? Also er macht diesen Augen Mut, nicht nur zitternd die goldenen Tränen oder goldenen Funken durch die Nacht zu schicken, sondern ganz aufzumachen, sich ganz zu öffnen.
Und das ist ein Spiegel sozusagen.
Ja.
Also dieser Zuruf an die Sterne spiegelt die innere Empfindung, dass er sich öffnet und dass er sich berühren und anrühren lässt von diesem atemberaubenden Erlebnis. Das Zittern verbinde ich mit dem Funkeln der Sterne. So spricht man ja auch oft davon. Und ich finde bei gewissen, vor allen Dingen so Planeten, Erscheinungen am Himmel, gibt es auch diese optische Unruhe da drin. Das Funkeln. Und ihn nimmt es total mit und er öffnet sich dafür, dass sich das alles in ihn eingießen kann. Es ist unwahrscheinlich
schön.
Ich mag
es auch.
Und in diesem wahnsinnigen Empfindung finde ich es sprachlich erstaunlich wie sage ich das jetzt, Susanne? Also ich finde, die Sprache fließt wahnsinnig schön, aber es überrascht mich, dass es, also das Reimschema lässt Seele auf Seele reimen. Also das sind keine Reime drin, sondern von den 8 Zeilen enden 3 mit dem Wort Seele.
Ja, ja, es ist.
Und die erste Zeile ist der beiden Strophen ist fast gespiegelt. Ist alles drin, aber das andere, also es ist auch von einer gewissen sprachlichen Direktheit.
Ja, ja. So. Also ich habe das ja versucht zu Beginn anzudeuten. Also einer der letzten Vertreter der Romantik, der aber auch mit einer gewissen Schlichtheit und Einfachheit geglänzt hat und direkt also aussprach, was er fühlte. Und ich finde das auch sehr mutig, dreimal das Wort Seele an das Ende eines 8-versigen Gedichtes zu setzen.
Aber es fehlt ja nichts.
Es fehlt nichts und er bestärkt damit und er möchte verstanden werden. Und zwar auch auf Anhieb. Also er verklausuliert nichts, sondern er sagt, da rührt's mich und da will ich's hineinfallen lassen und das ist es, was ich öffne hier. Ja, und das finde ich, also das gefällt mir bei Heine wirklich sehr und beim Buch der Lieder ist das häufig so. Also das ist, ich habe dann noch ein bisschen geblättert und geschaut und das sind ja frühe Werke, also frühe Gedichte, die dort zusammengefasst sind und ja auch viel vertont. Gerade weil sie diesen Rhythmus haben und diese Verstärkung und diese Schlichtheit in sich, die völlig überzeugt, also vollkommen überzeugt. Also Schlichtheit ist in dem Fall ja auf gar keinen Fall trivial
einfältig.
Oder einfältig, genau.
Nein. Es ist schon, ich finde das gut, wie du sagst, es ist auch eine mutige Entscheidung. Ja. In der Barockzeit würde sich auf Seele dann Zehre oder also.
Ja, ja, es wäre auf jeden Fall.
Da würde richtig sozusagen im Klang geschwelgen,
genau.
Im Klang der Reim. Konsonanz. Und hier bleibt es einfach stehen. Es wird das Zentralwort neben den Himmelsaugen,
ja.
Die für die Sterne stehen, ist das und vor den Himmelsaugen ist eigentlich die Seele der Begriff, um den es geht. Sie weitet sich, sie spannt sich auf, sie empfängt und sie fließt über.
Genau.
Und toll.
Dazu passt ja auch so wunderbar dein Bibelwort, das du dazu gestellt hast.
Ja, aus Psalm 56, Vers 9. Wir haben ganz zu Anfang unserer Seelenfutterreise den Vers schon mal gehabt, aber das macht nichts.
Nein, das macht nichts. Der ist schon ein oder andere Mal erklungen, glaube ich, auch woanders. Ja, das macht gar nichts.
Denn hier, das ist hier schon, das ist ganz nah dran. Sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie.
Ja.
Also das Motiv ist da, es ist natürlich ein ganz anderer Kontext. Hier geht es tatsächlich um Schmerz und um Traurigkeit. Mhm. Und in diesem Gebet wird Gott angerufen, dass er meine Tränen empfängt, aufnimmt, zum Gefäß wird. Und sie alle wahrnimmt, die Traurigkeiten. Und insofern ist es schon ganz anders und gleichzeitig ist es so nah dran, weil die Tränen aufgefangen sind.
Genau,
und gesammelt sind.
Einen Platz haben. Mhm. Ja. Sehr schön. Dann noch einmal den Heine dazu, oder?
Oh ja, bitte.
Aus den Himmelsaugen droben fallen zitternd goldene Funken durch die Nacht und meine Seele dehnt sich Liebe weit und weiter. O ihr Himmelsaugen droben, weint euch aus in meine Seele, das von dichten Sternentränen überfließet meine Seele. Heinrich Heine.
Von Gucklöchern und Himmelsaugen.
Ja, wunderschön. Vielen Dank für 3 Jahre Podcast, lieber Friedemann. Ich möchte keine einzige Folge missen.
Nee,
danke euch, dass ihr uns zugehört habt. Oder wir danken euch. Schon vor allen Dingen auch denen, die von Anfang an dabei sind. Dankeschön.
Ja, da gibt's treue Seelen, da gibt die wirklich treue Seelen, ja. Ganz viel Wegbegleitung auch uns geschenkt haben da drin.
Bleibt uns gewogen, genau. Und wir haben einiges vor jetzt. Natürlich nächste Woche die Folge 158, aber
dann die 159. Das ist jetzt keine Überraschung, aber da haben wir wieder einen Gast bei uns, so der uns zu unserem Geburtstag mit kleiner Verspätung dann gratulieren wird. Und wir freuen uns sehr auf ihn. Und das wird eine ganz besondere Folge.
Ja, das können wir jetzt schon mal sagen, genau. Ja, also wir kennen die Gedichte schon und freuen uns. Ich freue mich sehr auf die Aufnahme. Sehr, sehr. Ich bin sehr gespannt.
Also.
Bleibt uns gewogen.
Bleibt neugierig.
Genau, und schreibt uns. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.